Ja, wir sind in so einer kleinen Reihe über das Thema Sexualität und letztes Mal haben wir über Epheser 5 gesprochen und dieses Mal soll es eine kleine Einführung geben in das Hohelied. Und weil ich gemerkt habe, dass ich noch ein bisschen länger beim Hohelied stehen bleiben würde, wird nächsten Sonntag auch nochmal die Predigt zu einem Abschnitt aus dem Hohelied sein, um da so ein bisschen auch mehr reinzukommen. Bevor ich aber auf das Hohelied eingehe, möchte ich ein paar Sachen noch sagen. Ich habe ja letztes Mal eingeladen, gerne mit mir zu diskutieren, was ihr denkt über das, was ich gesagt habe. Und vielen Dank an die, die auf mich zugekommen sind und manchmal auch ein bisschen kontrovers diskutiert haben. Und ich finde ich ganz gut. Und mir ist es ganz auch wichtig, dass ihr wisst, ich sage hier einfach meine Meinung und meine Erkenntnis, die ich Stand heute habe. Die Erkenntnis hatte ich vor 3 Jahren so nicht. Und ich werde wahrscheinlich in 3 Jahren wieder ganz andere Sachen neu entdeckt haben. Und ich nehme mich da auch selber wahr als jemand, der auf dem Weg ist. Und deswegen bereichern solche Gespräche einen dann auch immer, weil man dann auch immer genötigt ist, nochmal nachzudenken. Wir hatten das letzte Mal davon gesprochen, dass Paulus eigentlich die Partnerschaft zwischen Mann und Frau, Sexualität, entfaltet aus einem Bild heraus, das er vor Augen hat, wenn er an Christus und die Braut im Himmel denkt. Also nach der Versöhnung sozusagen, nach dem Ende aller Zeiten, wenn Christus und die Braut vereinigt sind. Diese Situation, dieses Bild steht Paulus vor Augen, wenn er danach fragt, was ist eigentlich das Ziel für menschliche Beziehung und Partnerschaft? Und da kann man jetzt sagen, oh, Andreas, warum machst du das? Warum gehst du darauf ein? Warum hast du überhaupt so ein Ziel? Können wir nicht selber unter uns das ausdiskutieren, was eigentlich das Ziel ist? Und ich merke auch ein Stück weit die Erfahrung, gerade jetzt, wo wir gemacht haben im Lobpreis. Ich merke, ich traue mich nicht mehr, die Dinge besser zu wissen als Gott. Sondern ich möchte eigentlich dem nachdenken, was Gott uns offenbart hat. Weil ich davon ausgehe, in meiner theologischen Naivität, dass er sich besser mit mir und mit uns und mit dieser Welt auskennt als wir. Und dass er sich enorm viel mehr Gedanken gemacht hat, als er die Welt geschaffen hat, als wir in unseren, sind wir großzügig, 110 Lebensjahren. Der ist schon länger da und ist noch viel länger da und kennt sich, glaube ich, besser aus. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich möchte mit dieser Haltung herangehen an diese ganzen Fragen. Und deswegen ist mir extrem wichtig, was in der Bibel steht, weil nur da offenbart sich Gott für uns und ich merke, ich will dem eher nachdenken als kritisieren oder besser wissen oder sagen, ja, das steht da halt, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Das ist aber meine tiefe Überzeugung. Und da könnt ihr anderer Überzeugung sein, ist auch okay. Eine zweite Frage im Nachgang aus dem letzten Mal war so die Frage, okay, wenn das das Zielbild ist, also Christus und die Braut, Christus und die Gemeinde, was bedeutet das für die unter uns, die Singles sind? Vielleicht alleine sind, weil da kein Partner da ist oder vielleicht ein Partner gestorben ist oder. Single sein hat ja ganz, ganz viele Gründe und kann ganz viele Gründe haben. Und ich glaube, dass es darum geht zu sagen, okay, dann mache ich trotzdem das Beste draus. Nämlich zum Beispiel Aufbau von tiefen Freundschaften und engen Beziehungen. Dann ist nicht dieses Miteinander von Mann und Frau das, was ich gerade leben kann. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Aber ich kann mich einlassen auf tiefe Freundschaften und Beziehungen, die etwas von diesem himmlischen Ziel in meine Welt auch hineinnehmen. Und dann kann so ein Bild tatsächlich auch wieder so einem Zielpunkt werden für eigenes Leben. Und der dritte Punkt, das war ja so ein spannendes Thema, die Frau und das Thema Unterordnen. Ja, da ist der Paulus ja immer ganz klar und das fällt uns allen mega schwer. Und dieser Begriff Unterordnung ist bei uns immer negativ belegt. Es kommt daher, dass in der Schöpfungsgeschichte die Frau verflucht wird, dem Mann zu gehorchen. Und wir kommen immer von diesem negativen Unterordnen, das im Sinne von, man muss machen, was der andere sagt, und es wird gequält und geknechtet. Und es ist auch oft genug in der Geschichte so gewesen und wurde auch oft genug so verstanden, dass das so sein soll. Aber so soll es nicht sein. Was bedeutet das Wort Unterordnung? Ich hatte ein Beispiel gebracht letzten Sonntag in der Predigt, und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dieses Beispiel war vollkommen Quatsch. Besseres Beispiel. Wie ist Unterordnung eigentlich zu verstehen? Versteht es so, wie die Beziehung zwischen dem Vater und Jesus ist, oder zwischen Jesus und dem Vater. Jesus ordnet sich dem Vater unter. Ist er damit weniger wert? Ist die Beziehung nicht auf Augenhöhe? Ist es keine Beziehung, die vollkommen von Liebe durchdrungen ist? Nein, es ist eine Beziehung, die vollkommen auf Augenhöhe ist, vollkommen durch Liebe durchdrungen ist und einer vollkommenen Einheit entspricht. Und gleichzeitig ordnet sich der Sohn dem Vater unter. Merkt, es ist ein ganz anderes Wort, ganz andere Vorstellung von Unterordnung, als wir in unserem normalen Leben haben. Wir denken immer, da ist einer der Chef und der andere ist halt der Depp. Das ist für uns Unterordnung. Aber Jesus ist nicht der Depp. Es ist der Sohn. Es ist der, der mit dem Vater zusammen die Welt geschaffen hat. Es ist der, der den Vater erst zum Vater macht. Ja? Weil wenn der Sohn nicht wäre, wäre der Vater nicht der Vater. Und die sind eins. Die können nicht ohne. Du kannst den Vater nicht ohne den Sohn denken. Und der Heilige Geist hängt da auch noch mit drin. Der ordnet sich dann dem Vater und dem Sohn unter. Vielleicht, wenn ihr über dieses Wort nachdenkt und diskutiert auch in eurer Ehe, was es bedeutet, dann fragt erstmal, hey, wie ist es eigentlich in der Trinität? Wie leben die Jungs ja zusammen? Die Mädels, keine Ahnung, was man da sagt. Und dann fragt, okay, was könnte das für unser Miteinander bedeuten? Okay, nur drei kurze Nachträge und jetzt geht's mitten rein in das Thema des Sonntags. Das Hohelied. Im dritten Abschnitt der Bibel steht es, das sind die sogenannten Ketubim oder auf Deutsch die Schriften. Der hebräische Kanon hat drei Teile, Torah, Propheten und dann kommen die Schriften. Torah ist der älteste Kanonteil, dann kommen die Propheten, waren etwa abgeschlossen, na, ist egal, brauchen wir nicht diskutieren, das war der zweite Teil. Und dann kommt der dritte Teil. Jesus sagt manchmal nur, die sind die Psalmen, und aber auch manchmal sagt Jesus, die sind die Schriften. Das wird ein Kanonteil, der sich im Laufe der Zeit dann erst noch entwickelt hat. Ich habe euch den hier mal mitgebracht, die sogenannten Schriften. Das sind diese Bücher, Ruth, Psalmen, Hiob, Sprüche, Prediger, Hoheslied, Klagelieder, Daniel, Esther, Esra, Nehemia und Chronik. Das sind die sogenannten Schriften. So heißen die. Dritte Kanonteil des Alten Testaments. Und ihr seht, dass das Hohelied in einer Reihe, da können wir lange drüber diskutieren, warum das so ist. Und das hat alles ganz tiefe theologische Bedeutung. Ja, das ist alles nicht Quatsch und Zufall, warum das so geworden ist. Machen wir andermal, versprechen ich euch. Heute gucken wir uns nur mal an, wo das Hohelied steht, nämlich in einer Reihe von weisheitlichen Schriften. Hiob, Sprüche, Prediger, Hohes Lied. Das sind alles weisheitliche Schriften. Im Unterschied zum Beispiel zu den anderen, die zweite Reihe, das ist eher so eine geschichtliche Reihe. Klagelieder, ja, da hat man geklagt über die Zerstörung von Jerusalem. Daniel, Esther, also das sind Geschichten, Geschichtsbücher. Aber wir mit dem Hohen Lied sind in einem weisheitlichen Kontext. So viel einfach nur mal zu der Info. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir das wahrnehmen, um dieses Buch überhaupt zu verstehen. Denn die Weisheit hat ein bestimmtes Thema. Weisheitliches Denken in der Bibel, zum Beispiel Hiob oder die Sprüche, Prediger, fragen nach den Grundstrukturen der Welt. Die gucken nicht, was muss ich machen? Das ist nicht die Frage, was muss ich machen? Sondern die fragen erstmal, wie funktioniert das hier eigentlich? Und ihr müsst euch vorstellen, die alten Menschen, also nicht die älteren Herrschaften, sondern die Menschen im Altertum, die waren einer Welt gegenüber, der sie keine Gebrauchsanweisung hatten. Und die haben durch Denken und Überlegen versucht herauszufinden, wie funktioniert die Welt. Und sie haben gewusst, es gibt einen Schöpfer. Und sie haben gewusst, dass dieser Schöpfer ganz viele Strukturen in die Welt hineingelegt hat, dass es zum Beispiel Frühjahr wird und das Regen kommt zur rechten Zeit und dass das Meer eine Grenze hat und, all diese Dinge. Da haben sie gemerkt, Gott hat in diese Welt hinein eine Struktur, eine Ordnung gelegt. Und unser Job ist es, diese Ordnung ein wenig mehr zu verstehen. Denn je mehr wir diese Ordnung verstehen, desto einfacher ist es zu leben. Ja? Wir waren mal in Australien vor 100 Jahren, als wir frisch verheiratet waren, und sind dort an eine Ranch gekommen, die ganz weit draußen im Outback liegt. Und da haben Leute angefangen zu leben. Und die kamen dahin und da war das blühendes Land, alles super, da hatte es geregnet. Und die haben gedacht, wir haben den Treffer des Jahrhunderts gelandet, wir haben blühendes Land, wir haben blühende Wiesen, fruchtbares Land gewonnen, alles super. Das Einzige, was sie vergessen haben, an diesem Stück Land regnet es halt nur einmal in 10 Jahren. Und irgendwann sind sie wieder gegangen, weil sie gemerkt haben, es funktioniert nicht. Wenn sie es vorher gewusst hätten, dass dann nur all 10 Jahre lebt, wären sie nie und nimmer dahin gezogen. Also je mehr man weiß, wie die Welt tickt, desto besser kann man sich darauf einstellen. Vollkommen klar. Das ist weisheitliches Denken. So versuchen die Sprüche, so versucht der Prediger, die Welt zu verstehen letztendlich. Und das ist ein anderer Zugang als die Gesetze. Die Tora. Ja, Tora sind Gesetze. Die Gesetze sagen, mach das, mach das, mach das, mach das. Scheißegal, warum. Und jetzt merken wir, wie diese beiden Dinge zusammengehören. In der Tora stehen die Gesetze, ja? Und das weisheitliche Denken erklärt uns, warum es gut ist, die Gesetze zu halten. Warum es, und jetzt kommt das Wort, weise ist, die Gesetze zu halten. Die Weisheit versucht zu verstehen, was Gott in den Gesetzen uns mitgeben möchte und wie er uns leiten möchte. Die Weisheit erklärt, warum die Gesetze weise sind. Und wenn wir über das Thema Sexualität nachdenken, ist es gut, auf dieses Buch zu schauen, das Hohelied. Und wer hat schon mal drin gelesen? Okay, fast alle, sehr cool. Wem kam das furchtbar spanisch vor? Die Weisheit denkt gerne in Zyklen, in Kreisen. Und das Hohelied ist tatsächlich... Es sind 5 Kreise, in denen sich bestimmte Themen immer mal wieder wiederholen. Und das ist sehr hilfreich, das so wahrzunehmen, weil dann merkt man, aha, ich lese es nicht linear. Wir lesen ja Bücher immer linear. Jeder Film, den wir gucken, ist linear, hat eine Handlungsfolge. Und es gibt einen Anfang, einen Mittelteil, die große Krise und dann den Schluss. Das ist in jedem Film so. Immer wenn du denkst, jetzt kriegen sie sich, fliegt erstmal alles auseinander und dann kommt das große Wunder, dass sie sich doch kriegen. Oder du denkst, die Helden gewinnen und dann sieht es so aus, als ob es doch alles schief geht und das Raumschiff explodiert und dann kommen sie doch wieder zusammen. So, außer es ist ein Cliffhanger drin, weil der dritte Teil noch kommt. Aber die Bibel denkt gerne in Zyklen. Offenbarung zum Beispiel. Fast alle, ganz viele biblische Bücher haben das, in Zyklen, in Rhythmen zu denken. Jedes Leben auch seine Rhythmen hat. Ganz unterschiedliche. Und das Hohelied hat 5 Kreise, da könnte man auch drüber nachdenken, warum 5 und so weiter und so fort, aber egal. Spannend ist, dass jeder, immer dann, wenn ein Zyklus zu Ende ist, ein ganz bestimmter Abschnitt kommt. Der klingt so, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Der Abschnitt kommt nicht immer wörtlich gleich, aber fast gleich. Immer die Töchter Jerusalems kommen mit drin und so weiter, diese Mahnung. Und wenn man natürlich nicht weiß, dass das das Signal ist, dass es ein Zykluswechsel ist und dass das Neue kommt, dann geht man natürlich total, was kommen da jetzt die Töchter Jerusalems vor? Was wollen die jetzt da auch noch mit rumreden in dieser Partnerschaft von diesen zwei, von Mann und Frau? Ja? Und dieser kurze Text, der 4-mal vorkommt, immer zwischen diesen Zyklen, beschreibt etwas ganz Eigenes, nämlich die Liebe scheint eine eigene Kraft zu sein, dass ihr die Liebe nicht aufweckt. Die Liebe scheint eine eigene Kraft zu sein, etwas Eigenes. Es ist nicht ein Teil, etwas, was wir hervorbringen als Menschen, sondern es ist etwas Eigenes. An einer anderen Stelle das, im Kapitel 8 wird sie als Flamme Jahwes bezeichnet, als Flamme Gottes. Also etwas von Gott, das in unser Leben gelegt wird. Das ist unglaublich stark, Liebe so als so etwas wahrzunehmen. Also etwas, was von Gott her in unser Leben hineinkommt. Und dann wird davon geredet, ist die Rede, dass sie zu ihrer Zeit aufwacht oder wacht. Also sie entsteht zu ihrer Zeit. Und das ist ja eine Erfahrung, die wahrscheinlich wir alle machen. Liebe kann man nicht anschalten oder ausschalten. Sie erwacht zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Menschen. Es ist etwas, was mit uns passiert und nicht aus uns und von uns. Und dann heißt das, die stört die Liebe nicht. Die Liebe braucht einen Schutzraum, in dem sie auch aufblühen kann. Man kann sie stören. Und wenn man sie stören kann, kann man sie vielleicht auch kaputt machen, zerstören. Das finde ich unglaublich schönes Verständnis von Liebe. Und es ist interessant, dass dieses Verständnis von Liebe immer an diesen neuen Einsatzstellen von jedem neuen Zyklus kommt. Und in dem Zyklus wird dargestellt, was es bedeutet, dass Liebe zu ihrer Zeit erwacht und dass Liebe einen Schutzraum auch braucht, in dem sie wachsen und blühen kann. Also wenn ihr das wieder lest und auf diesen Vers stoßt, dann macht euch klar, aha, das sind so Gelenkstellen in diesem Buch, die uns immer wieder auf die Tiefe dessen hinweisen, was Liebe eigentlich ist. Ein Geschenk Gottes. Wenn man das Buch dann anschaut, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr es nicht gezählt. Was tippt ihr denn? Wie viele Verse hat dieses Buch? Vorschlag? Wenn wir ein paar Zahlen hören? 8 Kapitel? 160, 200, noch ein Vorschlag, 300, 117. 117 Verse. Und dann gibt es eine klare Mitte, oder? Was ist denn dann die Mitte, wenn es 117 Verse gibt? Jetzt muss man rechnen, ja. 50 wäre 100 und dann sind es noch 16, also sind es 58, der 59. Vers ist genau die Mitte, oder? Weil dann kommen 58 davor und 58 danach. Ist das richtig gerechnet? Halleluja. Interessant, wenn man das aufnimmt, auch diese Zyklen, dann ist man ja, wenn man sagt, wir sind in der Mitte, sind wir am dritten Zyklus. Es ist ja von 5 die Mitte, ist so. Und es ist interessant, dass ein Vers steht, der Richtung Hochzeitsnacht, also Vereinigung von Mann und Frau abzielt, wirklich so diesen Höhepunkt hat. Und dass dieser Vers exakt der 59. Vers dieses Buches ist. Also es ist exakt die Mitte. Da kann man wirklich sagen, die Mitte dieses Buches ist tatsächlich die Vereinigung von Mann und Frau. Das ist die Hochzeitsnacht. Wir werden gleich den Text sehen. Es ist nicht so beschrieben, dass wir das sofort als Hochzeitsnacht erkennen würden. Das liegt daran, dass der Sprachgebrauch vor 2500 Jahren, was Sexualität anging, ein anderer war als der, den wir haben heute. So explizit hat die Menschheit, glaube ich, noch nie geredet, wie wir heute geredet haben. Also, nochmal, der 58. Vers, also der 59., ups, es geht nicht weiter. Ich muss es neu starten. Sorry. Ja. So, also hier dann. Genau, haben wir schon? Können wir weiter? Wie wird der Text, wie wird es beschrieben? Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Die Frau lädt ihren Freund, ihren Mann ein, in seinen Garten zu kommen und von seinen edlen Früchten zu essen. Das ist die Einladung. zur Hochzeitsnacht. Komm zu mir in meinen Garten. Lass uns miteinander die Sexualität genießen. Sie lädt ihn ein. Und er sagt, ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten, habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt, ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen, ich habe meinen Wein samt seiner Milch getrunken. So poetisch wird die Vereinigung von Mann und Frau hier verstanden. Der Mann betritt den Garten der Frau. Er kommt hinein in ihren innersten Kreis, in ihr innerstes Sein. Myrrhe, die gepflückt wird, ist ein Parfüm. Da geht es um das Pflücken und Riechen, den Duft wahrnehmen, das Essen, das Honigessen wird hier sogar gesteigert, es wird sogar die Wabe gegessen. Also das ist ja da, wo der Honig tatsächlich auch herkommt. Das ist die Quelle bis in die tiefste Tiefe hinein. Und es ist vom Trinken die Rede. Da kommt Milch vor, nicht Honig, und Milch und Wein, beides wird getrunken. Und das ist interessant, ihr kennt vielleicht diese Beschreibung des Landes, das, als der Mose das Volk reingeführt hat nach Israel. Da hat er gesagt, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Muss man sich da jetzt vorstellen, dass da Milchflüsse waren und Honigflüsse. Nein, das bedeutet, dass dieses Land extrem fruchtbar ist. Interessant, dass genau hier an dieser Stelle auch dieser Hinweis auf die Fruchtbarkeit entsteht. Dass da, wo Mann und Frau ihre Innerstes miteinander teilen, dass da Frucht entsteht. Ganz spannend ist, dass wir hier ja die falschen Personalpronomen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das euch aufgefallen ist. Mein Freund komme in seinen Garten. Die Frau beschreibt ja ihr Innerstes mit seinem Garten. Und der Mann sagt, ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Aber es ist ja sie, also zu der er gekommen ist. Hier ist tatsächlich diese Einheit von Mann und Frau in einer ganz, ganz starken Weise beschrieben. Die Frau sagt, ich bin dein Garten. Ich bin nicht meiner. Ich gehöre zu dir. Und der Mann sagt, du gehörst zu mir. Hier ist tatsächlich diese Einheit in der Tiefe auch beschrieben. Und das ist natürlich für uns als Menschen der Aufklärung, die ein ganz hohes und tiefes Verständnis haben von, ich bin doch ich und nicht der. Es fällt uns schwer, so zu denken. Aber das ist dieser Gedanke, die zwei werden eins. So immer bei der Hochzeit ja auch gezeigt wird. Die zwei sind eins. Christus und die Braut sind eins. Wir sind der Leib Christi. Wir gehören ihm und er gehört uns. So genau hier ist abgebildet in diesem Text. Ich weiß, für uns, das soll eine Beschreibung von Sexualität sein? Sehr züchtig. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Leute, die das damals gelesen haben, haben sehr genau gewusst, um was da geht. Und für uns ist es schwierig, uns in das hineinzudenken. Ich komme zum Schluss mit ein paar Gedanken, wenn man auf das Hohelied schaut, die mir wichtig geworden sind und ich glaube, die in diesem Buch gefeiert werden. Sexualität und Liebe gehören zusammen und sind ein Geschenk Gottes. Das ist etwas, was gar nicht ausgesprochen wird in diesem Buch, sondern was so gelebt wird. Liebe und Sexualität sind eins und sind ein Geschenk Gottes. Kommt im Kehrvers, sie brauchen Zeit und Schutz. Sexualität und Liebe verbinden zu einer Einheit. Das vorher schon mal gesagt, das ist für uns extrem schwer zu verstehen, weil wir sagen, es ist ja mein Körper und was ich mit meinem Körper mache. So, das ist unser aufgeklärtes Denken, das ist anders. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament die tiefe Überzeugung, dass Mann und Frau eins sind, zusammengehören. Und das ist was, wo ich persönlich auch lernen muss, zu sagen, hey, mein Körper gehört nicht nur mir, gehört auch meiner Frau. Interessant ist, dass überall in dem ganzen Buch immer wieder Anspielungen auf das Paradies mit drin sind. Zum Beispiel das Stichwort Garten oder der Granatapfel oder der Apfelbaum. Also es gibt ganz viele Anspielungen, die immer wieder auf das Paradies hinweisen. Das ist total spannend. Also nicht auf die Geschichte während dem Fall, sondern vorher, bevor alles kaputt ging. Da gibt es ganz viele Anspielungen drauf. Und interessant finde ich, dass es hier letztlich im Hohenlied immer um König und Königin geht. Der Mann ist der König und die Braut ist die Königin. Und wie war das? Was ist das Ziel, auf das Paulus alles hinbezieht? Auf die Einheit von Christus, dem König und der Gemeinde, seiner Braut. Das heißt, diese Gedanken, die der Paulus da gedacht hat, dass er sagt, hey, nehmt das Bild und denkt von daher Partnerschaft, Liebe, Ehe, Sexualität, taucht in einer ganz ähnlichen Weise auch wieder im Hohen Lied auf. Jetzt kann man sagen, es ist natürlich alles Zufall. Nur, was glaubt ihr, wo der Paulus diese Gedanken her hat? Als einer, der das Alte Testament auswendig gelernt hat. Wo hat das wohl her? Genau da. Genau da hat es gefunden. Wir sehen, dass die Gedanken des Apostels Paulus zur Ehe und Sexualität in Epheser 5 tief in der Weisheit und im Denken des Alten Testaments verwurzelt sind. Das ist nicht das, was sich da ein älterer Herr am Küchentisch oder im theologischen Elfenbeinturm ausgedacht hat. Paulus hat nachgedacht, was ihm in den Heiligen Schriften gegeben ist. Und er hat es dann auf Christus und die Braut, von der er wusste, dass es sein wird, übertragen. Kommen wir zum Schluss. Gott lädt dich ein, uns ein, in Weisheit und Verantwortung mit dem Geschenk von Liebe und Sexualität umzugehen. Das ist Gottes Einladung an dich, ganz persönlich. Und ich finde, es ist so eine gute Leitlinie, die uns da dieses Buch mitgibt. Ich lade euch ein, einen Moment noch innezuhalten, vielleicht die Gedanken ein bisschen zu sortieren, die jetzt noch in euren Köpfen hin und her rasen, dass wir uns einen kurzen Moment der Stille nehmen und ich würde uns dann in eine ganz kleine Gebetszeit noch leiten.